Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Ute Janik.
Die Frage, die man Frauen nicht stellt, ich mache es doch immer wieder. Alter?
Bin 64 geworden.
Geburtsort?
Mannheim.
Dein Beruf?
Jetzt bin ich Coachin, Speakerin, Autorin. Ich war sehr, sehr lange beim Hessischen Rundfunk, über 25 Jahre. Ich war dort auch über 20 Jahre in der Führungsposition und davon die meiste Zeit als Fernsehunterhaltungschefin.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Ja, klar. Also ich habe sportliche Hobbys, Schwimmen. Versuche ich regelmäßig zu machen, Nordic Walking. Und dann mache ich noch EMS-Training. Das ist so, da kriegst du so Mini-Elektroschocks in so einem Anzug. Also so eine elektrische Stimulation beim Muskeltraining. Ja.
Okay.
Ich lese sehr gerne. Ich habe auch sehr gern mal so einen einfachen, faulen Abend mit Netflix. Ich treffe mich sehr gern mit Freunden. Und ich bin eine leidenschaftliche Camperin.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto, also muss kein Spruch sein, eine Herangehensweise?
Versuche, jeden Tag zu genießen und jeden Tag auszunutzen, weil man nicht weiß, wie viele noch kommen.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
Was sagen die über mich? Ich glaube, sie sagen über mich, dass ich verlässlich bin, dass ich mich gut um andere kümmern kann, also auch fürsorglich bin, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen schusselig bin, aber doch eine sehr authentische Person.
Meine Gesprächspartnerin ist Ute Janik. Mit Ute Janik spreche ich heute über Karriere und Frauen und vieles mehr.
Ich habe gerade den Geburtsort Mannheim gehört. Ich höre ein astreines Hochdeutsch, deswegen hast du zumindest mal, falls du in Mannheim aufgewachsen sein solltest, das nicht mitbekommen?
Ja, das ist interessant, weil in einem privaten Gespräch hat mal jemand zu mir gesagt, du redest wie Joy Fleming.
Okay.
Man hört es nicht. Nein, es liegt einfach daran, dass meine Eltern Hochdeutsch gesprochen haben. Und ich kann es zwar, gell, wenn du willst, jetzt erzähle mal auf Monomerisch, aber ich mach's als nett.
Ich hatte mal einen Kollegen, der konnte das perfekt. Der hat also auch beim Radio gearbeitet und hat also ganz normal tolle Sendungen gemacht, astreines Hochdeutsch. Ihn hat jemand angerufen und ich habe keinen Ton mehr verstanden.
Ja, da schaltet man um, ne, wenn man mit den Menschen aus der eigenen Region spricht. Aber so. Ja.
Der akustische Beweis, also du bist in Mannheim groß geworden.
Ja, ich bin in Hockenheim aufgewachsen, um ganz exakt zu sein, die Rennstadt Hockenheim, gell?
Okay.
Habe aber dann in Mannheim studiert, habe auch lange in Mannheim gearbeitet. Also es ist so, für mich ist es eine Heimatstadt.
Schule war Hockenheim dann?
Schule war das Karl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Hockenheim. Und dann habe ich an der Universität Mannheim Politologie und Germanistik studiert. Eine Idee, auf die damals sehr viele kamen. Auf Magister. Dann gab es noch den Studiengang Magister.
Ich muss eine Frage mal loswerden. Warst du eine gute Schülerin?
Ich war eine sehr gute Schülerin.
Okay. Und das heißt, nach der Schule wusstest du auch, wo das hingeht? War dir das klar?
Ja, ich wollte unbedingt Journalistin werden. Das wusste ich gleich. Ich wusste gar keine andere Berufsidee. Und ja, damals war ja noch nicht so klar, ist es heute auch noch nicht, was du dafür jetzt studieren sollst. Also so Studiengänge wie Journalismus, die gab es erst als Aufbaustudiengang. Und dann habe ich gedacht, naja, dann mache ich das, was so meine Lieblingsthemen sind und was auf jeden Fall mal für einen Journalisten nicht schaden kann, nämlich Germanistik und Politik.
Tatsächlich in meiner Laufbahn sind mir eigentlich immer Menschen begegnet, die irgendwas völlig anderes studiert haben und dann so reingeraten sind. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es für den Journalismus, ja, Volontariat vielleicht ist ein klarer Weg, aber die meisten Wege sind, glaube ich, gar nicht so klar.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch irgendwie was Gutes am Journalismus, dass es alle möglichen Arten von Einstiegen gibt und nicht das Journalistikstudium, indem du ja vielleicht lernst, keine Ahnung, eine Reportage von einer Nachricht zu unterscheiden. Aber das macht dich ja noch nicht zu jemand, der neugierig und aufmerksam durch die Welt geht und Dinge vereinfacht zusammenfassen kann und gut schreiben kann oder gut sprechen. Das sind ja alles Dinge, die erwirbt man an anderen Schauplätzen. Aber ich habe dann, wie das so ist, Praktika gemacht, freie Mitarbeiter bei der Lokalzeitung, also richtig Hühnerzüchterverein und so. Und hatte dann das eigentliche Nadelöhr, weil bei mir, war bei mir dann das Volontariat. Das habe ich dann bei der Rheinpfalz bekommen in Ludwigshafen und war später auch dann noch in der Redaktion in Ludwigshafen, der Lokalredaktion und für Mannheim. Da kommt wieder Mannheim zuständig.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ute Jannik. Heute unterstützt sie Frauen bei ihrer Karriere. Vorher war sie in Medien aktiv. Angefangen hat sie im Lokaljournalismus. Ute Jannik ist meine Gesprächspartnerin.
Und also erstmal hast du nicht so eine Richtung gehabt, sondern das war erstmal tatsächlich klassisch schreibende Zunft und Lokaljournalismus. Ja. Das muss ich immer sagen. Für mich ist es weiterhin die Königsklasse. Weil, weil, also ich sag mal, großer Journalismus, also wenn du irgendwas siehst, was weiß ich jetzt, gerade was in den USA als Beispiel passiert, ist in der Regel für mich nicht sofort überprüfbar, muss ich glauben. Beim Lokaljournalismus muss ich halt tatsächlich sehr handwerklich gut sein, denn jeder fährt an dem, was ich schreibe, vielleicht vorbei, sieht es, kennt jemanden. Das heißt, hier...
Auf jeden Fall. Also als ich zum Fernsehen kam, wenn ich da mal wirklich in irgendeinem Beitrag einen kleinen Fehler hatte, dann hieß es, ja, das versendet sich. Aber in der Lokalzeitung versendet sich gar nichts. Und wehe, du nennst den ersten Vorsitzenden, zweiten Vorsitzenden. Also alle diese kleinen Fehler ziehen, heute würde man sagen Shitstorm, ziehen Leserbeschwerden nach sich. Und da lernt man wirklich genau zu sein. Und aber auch mal einfach die Leute kennen. Ja, also es muss nicht unbedingt der hochgestochene Politikjournalismus sein, der mir manchmal viel zu abgehoben ist, schon mit Begriffen, die Leute nicht kennen, aber im Lokalen und im Regionalen, ja, da ist man mitten unterm Volk und kann sich auch einfühlen in die Menschen. Und das finde ich auch ganz wichtig.
Ich habe für mich gelernt, wenn du von diesen Lokalradios, dass du einfach auch schaust, was sage ich wirklich? Ja, das heißt, man achtet doppelt auf das Wort, weil natürlich du hast mit den Akteuren weiterhin zu tun.
Ja, das ist so. Das war dann auch ich war auch beim Rhein-Neckar-Fernsehen Mannheim eine Zeit lang. Und da war unsere Sendung ein Regionalfenster von RTL für den Raum Kurpfalz. Und ja, dann sind die Sat.1er und was es alles an Privatsendern gab, die waren ja damals noch recht neu. Die haben dann manchmal verbrannte Erde bei den Protagonisten hinterlassen. Ja, so nach dem Motto, ihr Kind wurde gerade überfahren, wie fühlen Sie sich? Und wir waren halt immer wieder vor Ort. Und das heißt, es war auch ganz wichtig, ein gutes Verhältnis. Also keine Verschwisterung, aber einfach ein gutes Verhältnis und einen guten Umgang miteinander zu haben mit den Drehpartnern und den Menschen, die halt dort in der Region aktiv sind, Politiker oder was auch immer. Und das war schon wichtig.
Das heißt, das Rhein-Neckar-Fernsehen, hast du da dann Blut geleckt, wie man sagt?
Ja, also das Rhein-Neckar-Fernsehen war ja auch in Mannheim und es gab eine gewisse Abwanderung von Rheinpfalz-Redakteuren zum RNF. Da war ich auch dabei in dieser Bewegung. Ich wollte einfach ein anderes Medium kennenlernen. Hätte nicht gedacht unbedingt, dass ich dabei bleibe. Und das hat mir dann einfach so Spaß gemacht. Ich habe dann auch nach einer Zeit habe ich die Sendung moderiert, Nachrichten geschrieben und gesprochen, war also auch vor der Kamera und ja, Blut geleckt. Und das hat mir einfach auch diese Art von visueller Berichterstattung hat mir einfach total gelegen. Aber mir war es auch immer noch wichtig, das Schreiben, ja, die eigenen Texte schreiben, eigene Beiträge machen. Und es hat sich da einfach super ergänzt. Und so blieb ich dabei.
So, das waren ja bisher immer privatrechtliche Medien. Und jetzt habe ich aber schon was von der Karriere beim großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frankfurt gehört.
Ja, ich war da zwischendrin nochmal, war ich beim SWR, Landesschau Rheinland-Pfalz. Aus Umzugsgründen bin ich dann vom Rhein-Neckar-Fernsehen dahin gewechselt. Und dann habe ich mich bei der Hessenschau beworben, beim Hessischen Rundfunk. Und der damalige Chef, das war noch sehr unüblich, dass Leute vom Privatfernsehen ins Öffentlich-Rechtliche gewechselt sind. Das heißt, da war ich ganz früh bei den Ersten, die dann sozusagen dort angenommen wurden. Und da habe ich erst frei gearbeitet und später dann in Festanstellung.
Okay, also das heißt so ein klassischer Einstieg und dann Hessenschau gemacht?
Ich war für die Hessenschau tätig, genau, als Reporterin, auch als Planerin. Und dann habe ich eine Sendung neu erfunden, die heißt Main-Tower. Die gibt es auch heute noch im Magazin Hessischer Rundfunk. Bisschen Werbung darf ja sein, wochentags 18 Uhr. Und da, ja, die Idee entstand zusammen mit einem Kollegen und wir haben das dann weiter ausgearbeitet und dann als Sendungsvorschlag eingebracht. Und zwar gab es ja damals dieses Ballungsraumfernsehen und gibt's auch noch. Und da hat sich der Hessische Rundfunk überlegt, was machen wir da für eine Gegenstrategie? Wie werden wir sozusagen noch nahbarer an den Leuten dran im Regionalen? Und daraus entstand diese Idee Main-Tower. Wir haben es damals Boulevardmagazin genannt, so würde ich es heute nicht mehr nennen. Aber da habe ich dann die Redaktion aufgebaut. Es hieß also wirklich, die Leute akquirieren, die Bleistifte beschaffen, den Polizeidienststellen sagen, dass es uns jetzt gibt, Sendungsrubriken entwerfen. Also so richtig von Anfang an, war also mein absolutes Baby. Und da wurde ich dann Chefin dieses Regionalmagazins. Und von dort ging es dann weiter in die Unterhaltung.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ute Jannik. Ute Jannik ist meine Gesprächspartnerin. Sie hat uns schon verraten, ihre Anfänge waren im Lokaljournalismus und dann wurde sie Unterhaltungschefin. Heute coacht sie Frauen in Sachen Karriere.
Das heißt, Unterhaltungschefin war im Prinzip dann die letzte Station beim Hessischen Rundfunk, wenn ich das richtig verstanden habe, für dich?
Nicht ganz. Es war die meiste Zeit. Ich war dann über 15 Jahre oder ziemlich genau 15 Jahre Unterhaltungschefin. Das heißt, die Fernsehunterhaltung war sozusagen mein Bereich und wir haben dort Sendungen gemacht, die zum Teil werden sie noch wiederholt, aber sie werden nicht mehr produziert. Sowas wie das Hessenquiz, Dings vom Dach, Straßenstars, Hessentipp. Sehr, sehr viele Sondersendungen zu Weihnachten, zu Fasernacht, zu Ostern und so weiter. Also war schon eine große Abteilung und das habe ich auch leidenschaftlich gern gemacht. Bin dann aber zum Schluss nochmal in die Personalabteilung gewechselt und war dort als Personalreferentin die letzten Jahre tätig.
Wie war das?
Da habe ich in der Zeit dann schon aufgebaut. Ja?
Ja, ich überlege gerade, ich war ja auch mal kurz, habe auch öffentlich-rechtliche Erfahrung und in der Zeit, in der ich das gemacht habe, war das noch extremst männerdominiert. Wie war das in deiner Zeit?
So extremst männerdominiert war es wirklich noch bei meinen journalistischen Anfängen, also mehr noch bei den Lokalzeitungen und so weiter. Und zwar war das eben so, dass man hauptsächlich auf Männer getroffen ist, ne? All diese Vereinsmenschen, Politiker und so weiter, das waren halt Männer. Und da wurde jungen Frauen schon mit einem großen Dünkel begegnet. Ja, ich habe dann so Sachen gehört, ja, können Sie das auch, Fräulein, und machen Sie das auch schön und schreiben Sie auch was Schönes. Darf man das nochmal sehen? Oh, ja, da fiel mir auch heute noch das Messer in der Tasche auf und ich glaube, meine heutigen emanzipatorischen Leidenschaften kommen aus der Zeit, ja. Dass wirklich du dich als junge Frau immer erst beweisen musstest, hat auch einen schönen Namen, heißt Authority Gap. Also einem Mann glaubt man einfach, wenn er sagt, ich bin Handwerker, ich kann deinen Abfluss reparieren. Und bei einer Frau ist es so, ach ja, ach komm, Journalistin sind sie. Und das war schon sehr lange danach noch geprägt. Und dann waren Frauen zwar viel oder einigermaßen gut vertreten im Bereich freie Mitarbeit bei Zeitungen, aber schon festangestellte Frauen gab es sehr viel weniger. Ich glaube, in den 80er Jahren waren es 17% nur. Und je weiter der halt die Führungsebene ging, desto weniger trafst du auch Frauen. Und das war dann auch noch beim Hessischen Rundfunk so. Das hat sich dann über die Zeit geändert. Aber da war halt für Frauen ab einem bestimmten Level war dann eben die gläserne Decke. Da ging es dann einfach nicht weiter. Und man wurde sehr stark als Frau auf bestimmte Themen festgelegt, ne? Also Mode, Kultur, so die weichen Themen, psychologische Sachen, Familiensachen. Aber so die Politik- und Wirtschaftsberichterstattung, das war auch sehr lange noch ein männlicher Bereich. Und ist es ja zum Teil bis heute. Hat ja auch mit Machtstrukturen zu tun, ne? Da geht es um Politik, um Wirtschaft, um Menschen, die Entscheider sind. Und das ist ja eine Bastion dieses Entscheidens, die behalten die Männer sehr gerne für sich.
Wobei Unterhaltungschefin, sage ich einfach mal, ist ja schon etwas, du erreichst ja die meisten Menschen. In der Regel sind diese Haltungsformate. Also das ist immer so das, wo manche sich dann vielleicht, wenn sie strategisch denken, verschätzen. Das heißt, ich erreiche ja im Zweifelsfall mit einem Unterhaltungsformat mehr Menschen. Und wenn ich Einfluss auf das Unterhaltungsformat habe, kann ich natürlich auch Positionen beziehen in diesem Format.
Ja, das war ja aber auch schon, gut, es ist 20 Jahre her, aber es war jetzt auch nicht mehr die 80er, 90er. Da hatte sich tatsächlich auch schon was verändert. Und so Abteilungsleiterebene, das war da auch schon mit Frauen besetzt. Es gab auch im Hessischen Rundfunk sehr früh eine Chefredakteurin. Also das hat sich dann schon verändert. Und ja, es ist aber so, der Hessische Rundfunk, wie viele öffentlich-rechtliche, ist halt auch sehr nachrichtlich geprägt, sehr seriös geprägt. Das heißt, vom Standing her bist du jetzt als Unterhaltungschefin nicht unbedingt die, wo man sagt, boah, ja, die hat das wichtigste Ressort bei uns im Haus. Das fand ich so. Aber es war natürlich eine hohe Führungsposition. Und ich war ja auch für ARD-Sendungen zuständig, die der Hessische Rundfunk produziert hat, und war bei den Sitzungen der ARD und auch an vielen Sendungen beteiligt. Viele haben wir auch selber produziert. Also es war natürlich eine hohe Führungsposition. Und hat ja auch eine Weile gedauert, bis dahin bewegt.
Das glaube ich. Aber ich bin immer noch der Meinung, der Impact ist deutlich größer, den man mit einem Unterhaltungsformat machen kann, als tatsächlich ein Politformat. Gucken halt die Menschen, die sich interessieren. Das ist eine klare, aber kleinere Zielgruppe.
Ja, und das ist aber auch eine besondere Verantwortung. Also oft heißt es so, naja, Unterhaltung, das ist ja fishy, so lala. Aber zum Beispiel das Hessen-Quiz. Wir haben unsere Antworten aus 3 Quellen geprüft. Also das war alles so super recherchiert, so gründlich wurde manchmal im aktuellen Nachrichtenbereich nicht recherchiert, weil die Leute sofort gemerkt haben, du musst halt bei Quiz musst du total verlässlich sein, die Antworten musst total verlässlich sein. Und wir hatten ja mehrere Quiz- und Ratesendungen, die ich eingeführt habe. Und da ist es sehr wichtig, da habe ich auch immer versucht, so das öffentlich-rechtliche Wissen, Orientierung mit dem Unterhaltenden zu verbinden. Also zum Beispiel eine Sendung, die hieß Dings vom Dach, da musstest du raten, alte Gegenstände, die man nicht sofort erkennt, deren Funktion, da musstest du die Funktion erraten, also die Prominenten, die da saßen. Und das hat natürlich durch den Auflösungsfilm, was das denn nun war, auch tatsächlich eine bildende Funktion gehabt. Und das hat uns immer sehr gut getan, wenn wir in unsere Unterhaltungsformate auch noch dieses Informative haben einfließen lassen und damit verbunden haben. Das ist vielleicht das Spezifische von der öffentlich-rechtlichen Unterhaltung.
Also früher war das ja einfacher, als es wenige Programme gab. Da wurde halt Sachen angeboten.
Natürlich.
Meistens hat sich irgendwann durchgesetzt oder nicht.
Ja, klar. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, schlicht und einfach, dass du diese Daten für die Werbung brauchst. Natürlich bei den Privaten viel stärker als bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber dafür ist es natürlich auch unerlässlich. Es ist viel wichtiger als früher, ja. Und es ist auch bei Öffentlich-Rechtlichen wichtig, eben weil es ja auch ja eine gewisse Akzeptanz zeigt und eine Bindung des Senders an den Zuschauern. Also so wie früher, wo es einem eigentlich egal sein konnte, die Leute hatten sowieso nicht viel Auswahl, ist es halt nicht mehr. Es hat manchmal Auswüchse, gibt vor allem weniger längeren Atem. Also wenn eine neue Sendung anfängt, muss die gleich die ersten 2, 3, 4 Folgen lang klappen, sonst ist sie weg. Und das war früher halt anders. Ich glaube, wenn das hat das ganze erste Jahr keine besonders guten Quoten gehabt, dann wurde sehr viel gefeilt an dem Format.
Ja, ich glaube, Frank Elstner würde es gar nicht geben, wenn wenn so gearbeitet wurde zu seiner Zeit. Der wäre ganz schnell gewesen.
Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ute Jannik. Ute Jannik ist meine Gesprächspartnerin. Sie hat uns schon berichtet von ihren Anfängen im Lokaljournalismus bis zur Fernsehunterhaltungschefin. Heute kümmert sie sich um die Karriere von Frauen. Sie ist meine Gesprächspartnerin.
Jetzt bist du ja in einem Alter, wo andere aufhören, langsam zu arbeiten. Aber ich habe gar nicht den Eindruck, dass das dein bei dir so ist.
Ja, ich habe mir eben zweites Standbein aufgebaut und jetzt ist es, ich will nicht sagen mein Hauptstandbein, weil ich ja tatsächlich in Rente bin. Aber ich habe mir das aufgebaut schon während meiner Arbeitszeit. Ich hatte einfach unglaublich Interesse irgendwann dran, so mein Wissen weiterzugeben und vor allem auch jetzt im Bereich Frauen zu unterstützen, weil ich eben diesen ganzen langen Weg auch gemacht habe, in eine hohe Position rein, in eine Führungsposition. Und dabei viele Fehler gemacht habe, die typische Frauenfehler sind. Und das war dann irgendwann so ein Wunsch in mir, das weiterzugeben. Und dann habe ich angefangen, Vorträge zu entwickeln und Workshops zu entwickeln. Hab da inzwischen eine ganze Reihe davon. Und dann entstand eben auch die Idee aus einer der Vorträge, die ich entwickelt hatte, der hieß auch schon runter von der Bremse. Hey, da hast du so viel Material recherchiert und da gäbe es noch so viel zu sagen. Und da hat sich dann tatsächlich mein Buch und meine Autorentätigkeit daraus ergeben. Und jetzt habe ich natürlich einfach mehr Zeit, mich dem zu widmen. Und es macht auch total Spaß. Ich muss total viele neue Dinge lernen, auch in einer digitalen Welt. Ja, aber es ist eine Leidenschaft. Und wenn man sich die erhält, das ist ja was Schönes. Man hat das Gefühl, eine sinnvolle Arbeit zu tun, die einen dann auch erfüllt. Wenn ich ein Seminar geleitet habe, da gibt es zum Beispiel ein Seminar, das heißt Jetzt rede ich. Das ist ein Auftritts- und Präsentationstraining für Frauen. Und wenn dann die Frauen hinterher kommen und sagen, Mann, ist ja unfassbar, das war ja so ein tolles Seminar. Und ich fühle mich jetzt total gerüstet für den Vortrag oder das und das Bewerbungsgespräch. Oder im Vortrag, die zu mir sagen, das hat mein Leben gespiegelt, was du da erzählst. Hat mich so bewegt und berührt. Das ist die große Freude, die ich dann daran habe.
Du bringst ja eine schöne Kombination mit, weil du hast eine Karriere gemacht, wahrscheinlich sogar am Anfang, wie wir schon besprochen haben, in einer eher männerdominierten Welt. Und hast diese Karriere, das heißt, du kennst all die Dinge, die ja auf dem Weg dorthin im Weg stehen.
Ja.
Und gleichzeitig hast du natürlich durch diesen medialen Blick auch das, dass du weißt, was wichtig ist. Denn tatsächlich heute, wir haben Meetings, wir haben Online-Geschichten, wo man sich präsentieren muss. Aber es gehört natürlich auch dazu, ich sage, es ist nicht immer die große Bühne, auch vor 20 Leuten zu sprechen, ist eine Herausforderung.
Ja, oder in einem Meeting deine Position zu vertreten. Und das fällt Frauen halt sehr oft schwer. Und da komme ich auf dieses Stichwort innere Bremsen. Ich finde es ja irgendwie verrückt. Es gibt so viel äußere Diskriminierungen. Ja, über gläserne Decke haben wir schon gesprochen, aber auch die Gehaltsunterschiede, die es immer noch gibt zwischen Männern und Frauen, die gleiche Tätigkeit machen. Diese unglaubliche Care Gap, also die Lücke, sich um Familie und Haushalt und Kinder zu kümmern zwischen Männern und Frauen. Also sehr viele äußere Hindernisse. Und zu all dem müssen sich die Frauen dann auch noch die inneren Hindernisse. Also zum Beispiel eine übertriebene Bescheidenheit. Und es gibt viele junge Frauen, die werden noch so erzogen. So sei bescheiden, halt dich zurück, dränge dich nicht vor, warte, bis du gefragt wirst. Also in meinem Poesiealbum stand der schöne Spruch, sei wie das Veilchen im Moose, so sittsam, bescheiden und rein. Nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Und das heißt, durch diese Sozialisation und Erziehung sind wir schon in andere, zu anderen Einstellungen, zu anderen Denkmustern gelangt und die wirken sich auf die Verhaltensweisen aus. Und zwar immer noch. Also natürlich sind heute viele Mädchen nicht mehr so unbedingt so erzogen worden. Es gibt sie noch. Aber selbst wenn man als individuell als Mädchen anders erzogen wird und Forscher und tritt auf und vertritt deine Position selbstbewusst, es sind noch sehr, sehr, sehr viele Rollenbilder, die man überall sieht als Frau, noch sehr traditionell. Also in den Medien zum Beispiel, in Social Media besonders. Das Treadwife-Phänomen ist ja eigentlich dort entstanden. Also das sind diese jungen Frauen, die wieder ganz konventionell leben wollen in der Ehe und die sich dann filmen, wie sie alles schön machen und putzen und aufräumen und kochen und alles für den Haushaltsvorstand, alles für den Herrn im Haus und dem muss sich die Frau auch unterordnen. Also wieder ganz, ganz alte Rollenbilder. Das heißt, für mich gibt es auch wieder so einen Trend zurück im Moment zu traditionellen Rollenbildern, auch durch Social Media, auch durch sowas wie die Treadwives. Und bei Frauen ist es einfach noch ganz, ganz stark eine innere Prägung, also so ein innerer Glaubenssatz, sage ich immer dazu. Irgendwas, woran ich ganz fest glaube. Oder dass ich immer nett sein muss. Ja, zwei Drittel aller Frauen sind schon von wildfremden Menschen gefragt, Männern gefragt, ach komm, lächel doch mal. Ach, lächel doch mal, guckst heute so ernst. Ah, da siehst du auch gleich viel hübscher aus. Also diese Gedanke, dass wir nett sein müssen, damit die Männer sich gut fühlen, der steckt ganz stark in uns drin. Und das ist sehr manipulativ. Aber Frauen haben sehr oft dieses Gefühl, auch People-Pleasing, ich darf keinem auf die Füße treten. Ich muss immer für Harmonie im Raum sorgen. Auch in Meetings nehmen oft, also schon die kleinen Mädchen in einem Streit, aber in der Schule, aber auch die Frauen in Meetings übernehmen oft die Rolle. Ja, ich muss jetzt für die Harmonie sorgen, hier im Raum. Und auch die alten Menschen mal ein bisschen dadurch sozusagen im Zaum halten. Also da lasten ganz viele alte Rollenbilder auf uns. Gibt noch eine Reihe mehr. Und die habe ich sehr stark selbst erlebt. Ganz stark an mir selbst. Und habe dann irgendwann gemerkt, wie hinderlich das ist. Und ich habe mich wirklich in vielen Sachen selbst behindert. Und habe das dann aber irgendwie mit viel Arbeit auch an diesen Glaubenssätzen überwunden. Und jetzt habe ich so das Gefühl, Mensch, komm, das musst du dir jetzt auch weitergeben. Das ist einfach für alle Frauen interessant.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ute Jannik. Sie möchte, dass Frauen befreit ihre Karriere gestalten können und zum Beispiel auch Kinder und Beruf vereinbaren können. Das ist unter anderem Thema hier im Gespräch mit Ute Jannik.
Du hast jetzt gerade so das Stichwort gegeben, dass vieles so auch noch in der Erziehung mit drin steckt. Wie wird man das denn los? Das ist ja, ich meine, jeder kennt das. Ich glaube, das kennen auch die Männer kennen das. Dinge, die du in der Erziehung mitbekommen hast, schüttelst du ja in der Regel nicht einfach ab. Also bei den positiven Dingen ist ja in Ordnung. Ja, die sind dann halt gefestigt, aber die negativen würde man ja gerne abschütteln.
Würde man gerne schütteln, geht gar nicht. Schütteln ist zu schnell. Man kann die wirklich nur in einem längeren Prozess überwinden. Und man kommt da auch nicht drum rum. Also das kannst du nicht abkürzen. Wenn jetzt jemand sagt, stell dich jeden Morgen vor den Spiegel und sage eine Affirmation, ich bin großartig und schaffe alles. Das kannst du machen, bis du schwarz wirst. Wenn du das noch nicht innerlich fühlst, wirst du damit deinen Erfolg haben. Und deswegen steht am Anfang eigentlich erstmal, sich dieser negativen Glaubenssätze bewusst zu werden. Hey, eben habe ich gerade gedacht, ich als Frau darf das nicht. Ich als Frau muss mich entschuldigen. Ich als Frau muss den Kaffee kochen. Was mache ich eigentlich gerade? Ich koche gerade im Büro Kaffee. Warum ich? Warum nicht die Männer? Einfach mal merken, wo man sich so verhält und wo man Gedanken hat, die negative Überzeugungen über sich selbst als Frau beinhalten. Und dann kann man diese Glaubenssätze in Frage stellen. Ja, Frauen glauben zum Beispiel, Männer glauben oft, Frauen seien nicht analytisch und rational. Ja, das ist ein ganz altes Rollenbild und das übernehmen viele Frauen. Ach ja, das ist doch eher nicht so für mich. Bis heute sind sie ja in den Technikberufen auch unterrepräsentiert. Dann mal zu sagen, wo kommt es her? War es von Anfang an? War es ja oft so, dass auch heute noch Mathematikfächer und so die Frauen erst sagen, das kann ich nicht so, sich selbst da schlecht machen. Und das mal zu merken, dass das ein Glaubenssatz ist, der irgendwann ja in mich infiltriert wurde, ist der erste Schritt. Weil dann habe ich schon eine gewisse Instanz dazu. Und dann kann ja unser Hirn etwas Hervorragendes, denn es kann nämlich lernen, anders zu denken. Weil es ist eine Verschaltung von Synapsen, von vielen Reaktionen im Hirn, die eben so eine Art neuronale Bahn formen, ja. Wenn ich immer denke, das schaffe ich nicht, oder dafür bin ich zu alt, oder das passt nicht zu einer Frau, dann fahre ich ja immer wieder diesen selben neuronalen Weg entlang, bis der breit ist wie eine Autobahn. Ich kann aber auch irgendwann entscheiden, den kleinen Weg mir frei zu trampeln. Und das kann man tatsächlich, indem man sich vielleicht kleine Erlaubnisse gibt, bevor man die großen Mantras vorm Spiegel aufführt. Also so, wenn man den Glaubenssatz hat, ich muss immer alles zu 120% abliefern, kann man sich sagen, manchmal darf ich auch nur 80% abliefern. Also so mit so kleinen Erlaubnissen anfangen. Manchmal darf ich mich einfach auch ausruhen. Manchmal muss ich jetzt nicht nochmal beweisen, dass ich was kann. Und das kann tatsächlich was ändern, wenn man dann übt. Weil der Trampelpfad im Hirn wird nur breiter, wenn man ihn begeht. Ja? Also, und da gibt's so viele Möglichkeiten. Also ich habe das so gemacht, für mich war das früher schwer, kalten Cappuccino zurückgehen zu lassen. Dann habe ich dann getrunken, mich geärgert. Und zwar über mich. Ja. Und dann habe ich geübt und habe gesagt, nehmen Sie den bitte zurück, der ist kalt. Ich hätte gerne einen heißen Cappuccino, so ganz in Ruhe, ja, ohne sich aufzuregen. Oder mal zu sagen zur Kollegin, nein, heute kann ich nicht für dich einspringen im Meeting. Punkt. Ohne Rechtfertigung, ohne Entschuldigung. Und das sind Übungen, die vielen Frauen schwerfallen.
Und das Verrückte ist wahrscheinlich, dass der Widerstand deutlich geringer ist, als man erwartet, ne?
Ja, natürlich, weil man sich 1000 Szenarien ausdenkt, und zwar meistens den Worst Case. dann wird die Kollegin sagen, du bist vielleicht eine schlechte Kollegin. Wie oft habe ich dir schon ausgeholfen? Nie wieder tue ich für dich irgendwas. Und so diese Worst-Case-Reaktion, die spukt an deinem Kopf rum. Ja, oder der Kellner wird sagen, unser Kaffee ist hervorragend. Machen Sie dir nicht schlecht. Wer sind Sie überhaupt? Oh ja, tatsächlich. Man muss sich davon freimachen, dass immer alles möglichst schlecht ausgeht.
Ja, ich hab gar keine Ahnung, warum das so ist, aber tatsächlich tendieren wir ja dazu, uns immer so ein Kopfkino, also ich kenne das auch, ja. Oder was weiß ich, man kriegt irgendeinen Brief und macht ihn auf. Also bevor man aufmacht, denkt man schon, was ist das jetzt? Und in Wirklichkeit ist es eigentlich harmlos. Ich glaube, dieses Downgraden ist manchmal sehr hilfreich. Viele Dinge haben gar nicht die Konsequenzen, die man erwartet.
Ja, ja. Das stimmt. Aber es ist, wie gesagt, ein Weg, den man wirklich mit Übung gehen muss, mit Verhaltensänderung.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ute Jannik. Sie möchte, dass Frauen befreit ihre Karriere gestalten können. Nach ihrer eigenen Karriere beschäftigt sie sich damit, anderen Frauen zu helfen, ihre Karriere gestalten zu können. Ute Jannik ist meine Gesprächspartnerin.
Jetzt gucke ich natürlich auf dein Thema. Logischerweise kann ich gar nicht anders mit der männlichen Brille. Und für mich, wenn ich das einfach schaue, ich sehe total viele gut ausgebildete Frauen, die auch... Ja, ihren Job machen, sehr zuverlässig, sehr belastbar sind. Trotzdem reden wir immer noch über dieses Thema. Ich überlege halt einfach, was muss denn in so einer Gesellschaft passieren, dass das mal weg ist?
Ich habe neulich eine Studie gelesen, nach der es noch 123 Jahre dauert, bis in Deutschland komplette Gleichberechtigung vorliegt. Ja, was muss eigentlich noch passieren? Es sind eben Muster, die sehr, sehr schwer aufzulösen sind. Die aber auch so ein bisschen typisch deutsches Thema manchmal sind. Also zum Beispiel dieses ewige Gerede von der Rabenmutter. Ja, dass du dich gleichzeitig eine gute Mutter sein kannst und Karriere machen kannst. Das ist noch total in den Köpfen drin. Und daher kommt es letztlich auch, dass Frauen so viel Teilzeit arbeiten in Deutschland. Also 2/3 aller Mütter mit minderjährigen Kindern arbeiten in Teilzeit mit geringen Stundenzahlen. Und das ist nicht Lifestyle-Teilzeit, wie unser Bundeskanzler sagt, sondern das liegt daran, dass sie in diese Rolle natürlich reingedrängt werden. Ja, da verdient dann der Mann mehr Geld. Wer tritt zurück? Wer nimmt die Elternzeit schwerpunktmäßig? Die Mutter. Dann fängt sie Teilzeit wieder an, dann bleibt sie viele Jahre oft in dieser Teilzeit und hat dadurch im Alter weniger Rente. Jede 5. Frau ist im Alter von Armut bedroht. Das ist ein weibliches Phänomen. Und das macht mich immer so verrückt, weil es halt in anderen Ländern anders ist. Also mein Ex-Mann, der lebt in Schweden und er erzählt halt ganz andere Dinge. Ja, da ist es völlig normal, dass die Männer nehmen, auch aus politischen Gründen, weil ihnen sonst ein Anspruch verfällt, nehmen viel länger, viel öfter Elternzeit. Es ist einfach komplett normal. Da gibt's den Ausdruck der Latte-Papas. Sie treffen sich dann in der Stadt und trinken ihr Käppchen mit den Kindern dabei. Und es gehört zum normalen Stadtbild. Und das ist eben... Also lebt unser CEO, der sagt auch manchmal, so jetzt ist 16 Uhr, jetzt muss ich weg, ich muss mein Kind zum Arzt bringen. Und es hat eine große Normalität. Und in Schweden sind 90% aller 2-Jährigen werden in der Kita betreut. Während das bei uns immer nur so ist, oh, dein Kind wird fremdbetreut, du gibst es ab, das könnte ich nie. Und dann fehlen noch 300.000 Kita-Plätze. Das heißt, dieses Muster, bleib zu Hause oder arbeite nur Teilzeit, damit tust du deinem Kind was Gutes. Und du würdest auch sowieso gar keinen Kita-Platz kriegen. Das verstärkt sich ja alles gegenseitig. Und wenn man das dann mit dem Ausland vergleicht, auch in Frankreich ist es anders, dann sind wir hier so diese Nische, wo dieses Rabenmutterbild immer weiter gepflegt wird. Und das macht halt was Schreckliches mit Frauen, weil das macht Schuldgefühle, schlechtes Gewissen. Und es macht eine schreckliche Doppelbelastung, ja, dadurch, dass ich habe das Gefühl, ich kümmere mich nicht gut genug um mein Kind. Wenn ich dann aber in der Arbeit den Anruf vom Hort kriege, dein Kind ist auch im Kopf gefallen, dann habe ich da wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich da früher gehe. Und das ist bei Männern eben in der Form nicht so. Und deswegen finde ich dieses Rabenmutter-Phänomen so schlimm. Wirklich, weil das Frauen so viel Schuldgefühle macht.
Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das sowas typisch Deutsches ist. Mir fällt ja. Ich bin ein großer Freund, jeder sollte seine Lebensentscheidung treffen und das heißt große Freiheit. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bekomme Kinder und möchte zu Hause bleiben, finde ich, ist das ein Lebensentwurf, der in Ordnung ist, wenn er nicht erzwungen ist. Also, sondern einfach sagt, ich möchte die Zeit genießen. Ich habe auch weniger gemacht, als meine Kinder ins Leben kamen, weil ich halt auch was, ja, ich wollte was mitbekommen, ja. Also das sind so bewusste Entscheidungen und die finde ich auch gut. Und da fängt, jetzt wo du das gerade so erzählst, da fällt mir etwas auf, dass wenn Frauen dann wirklich auch zu Hause sind, dann höre ich oft den Satz, wenn sie sich vorstellen, wir sind ja in einer Gesellschaft, die sehr viel über den Beruf definiert ist, dann sagen die, ich bin nur Hausfrau. Das heißt also auch, da ist das, was du sagst, was heißt nur? Das ist schon eine, das ist ja schon krass. Tiefstapel, ne? Das heißt, wenn jemand,
absolut, wenn man denkt, was das für eine Arbeit ist.
Genau, ich sag mal, wenn jemand drei Kinder hat, sich um ein Haus kümmert, die Kinder müssen dahin, die Kinder müssen dahin, dann reden wir über einen Vollzeitjob.
Ja, ja. Und der wird aber auch noch wieder gesellschaftlich abgewertet, weil gearbeitet haben Frauen schon immer, nur bezahlt wurden sie nicht immer. Und sie leisten sehr, sehr viel unbezahlte Arbeit. Auch in der Pflege von Angehörigen leisten sie ganz viel unbezahlte Arbeit. Wenn der Staat das zahlen müsste, ja, das wäre ein dicker Brocken. Und das ist ja auch Teil dieses Rollenbilds, ne? Sozusagen diese Seite, ich bin nur Hausfrau und ich mache mich damit klein. Und ich bin vollkommen bei dir, dass jeder seinen Lebensentwurf wählen können sollte, egal ob Mann oder Frau. Es ist aber nicht freie Wahl. Und Frauen haben vor allem nicht die freie Wahl.
Erstens, deswegen habe ich den Zusatz gemacht, ja.
Genau. Zweitens durch ganz einfach politische Dinge, dass in der Regel die Männer mehr verdienen und dann, also, wer bleibt zu Hause, dann ist es die Frau, weil die, ist der Karriereknick und die finanzielle Einbuße geringer. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und dann entscheidet sich die Frau für die Teilzeit. Ich fände es halt, für mich wäre Gleichberechtigung, wenn Frauen und Männer gleich viel Elternzeit nehmen würden. Und gleich viel, also sozusagen, dass du auch Männer zu Hause sein lässt, wenn sie ihre Kinder betreuen wollen und dann nicht gleich wieder sagst, ach ja, was ist denn das für ein Weicher, der kann noch nicht mal seine Familie versorgen, der lässt seine Frau für sich schaffen. Das sind ja die negativen Vorurteile, die habe ich oft von Männern gehört, die mir das gesagt haben, die dann auf die Männer zukommen. Ja, also das ist aber doch sozusagen die Umkehrung des Glaubenssatzes, die ist, finde ich, genauso schlimm, weil sie zu diesem selben patriarchalen System gehört, dass halt der Mann auch leisten muss und die Familie ernähren muss. Und auch unter diesen Glaubenssätzen leiden viele Männer. Also Feminismus heißt ja nicht, dass man mehr will als die Männer, sondern...
Nein, es geht um Gleichberechtigung, genau.
Ja.
Man merkt natürlich schon, dass diese Veränderung im Gang ist, weil es gibt ja immer mehr Männer, die auch tatsächlich Elternzeit nehmen, aber es ist die große Einschränkung, es ist dann in der Regel, es sind diese 3 Monate oder diese 2 Monate und der große Block ist tatsächlich bei den Frauen, ja.
Ist es, aber das hat natürlich auch politische Gründe, weil in Schweden ist es zum Beispiel so, wenn du dann als Vater nicht einen bestimmten Satz an Elternzeit nimmst, dann verlierst du den Anspruch. Das heißt, in dieser Zeit könntest du auch zu Hause bleiben, dich um dein Kind kümmern und kriegst aber kein Geld dafür. So. Und das führt natürlich dazu, dass die Männer die Elternzeit auch nehmen. Und dann führt es auch zu einer gesellschaftlichen Normalität. Dann wird es eben einfach irgendwann normal. Und das spielt natürlich eine große Rolle. Ja, wenn solange, es nehmen tatsächlich nur die Hälfte der Männer Elternzeit in Deutschland. Und von denen die meisten nur diese üblichen 2 Monate. Wenn es aber mal wirklich gleich verteilt wäre, dann hätte ja auch der Arbeitgeber, wenn er einen jungen Mann einstellt, dasselbe Risiko, dass der in Elternzeit geht, wie bei einer Frau. Das heißt, diese Sache, nee, die ist 28, hat jetzt einen festen Partner und will hier festangestellt werden, die kriegt doch demnächst Kinder. Das wäre dann bei Männern genauso. Das heißt, es würde Frauen wieder einen großen Nachteil beim Einstieg ins Erwerbsleben oder überhaupt bei der Berufstätigkeit nehmen.
Das heißt, wir haben hier so ein Gemisch, sage ich mal, deswegen dauert es dann vielleicht noch 23 Jahre oder was? So ein Gemisch aus den politischen Rahmenbedingungen, der Erziehung, irgendwelchen Klischees, die in uns haften. Aber jetzt wollen wir ja nicht jammern, sondern das heißt, es fängt immer, glaube ich, bei jedem selbst an. Das heißt, tatsächlich das, was du dann vielleicht auch machst, Frauen an die Hand nehmen und ihnen das Werkzeug zu geben, dass sie halt den ersten Schritt machen, dass schon mal Dinge anders laufen.
Ja, und dass sie ihre inneren Bremsen loslassen können. Weil wenn die mich auch noch hindern und wie du sagst, dieses Gemisch, all diese Faktoren, also politische Rahmenbedingungen, Sozialisation, die gehen so eine Art unheilige Allianz ein. Das heißt, die verstärken sich gegenseitig. Und das ist natürlich ein totaler Hemmschuh. Und für mich liegt eine Lösung nur darin, auf Dauer, dass Frauen auch in Führungspositionen kommen, dass sie auch Entscheiderinnen werden. Weil wenn du Entscheiderin bist, kannst du ja Dinge anders entscheiden, als es vielleicht ein Mann tun würde. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir Frauen uns eben nicht raushalten, sondern sagen, natürlich überlasse ich es immer einer Frau, wenn du 3 Kinder hast, das ist wirklich einfach too much, dann Fulltime zu arbeiten, obwohl es das auch gibt. Aber generell so dieses Bestreben zu haben, nein, ich will auch an den Entscheiderinnen-Tisch. Dann kann ich mithelfen, andere Entscheidungen zu treffen oder dafür sorgen. Und es gibt so in Meetings zum Beispiel oder in Vorständen gibt es so diese Vorstellung, 30% sind so ein Schwellenwert. Wenn du irgendwo 30% Frauen mindestens hast in Meetings und so weiter, dann kippt diese starke männliche Dominanz. Das heißt, die Frauen kommen dann auch erst richtig zu Wort und werden richtig gehört. Und Mensch, ja, aber wir haben noch nicht mal in Führungsposition 30% Frauen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ute Jannik. Es geht um Karriere und Frauen heute hier im Gespräch mit Ute Jannik.
Runter von der Bremse ist dann auch der Titel zu deinem Buch geworden, weil das halt ein schönes Bild ist. Also nicht, ist ja noch nicht mal Gas geben, sondern das ist einfach nicht ausbremsen, ne? Gas geben wäre ja nochmal was ganz anderes.
Ja, genau. Und viele Frauen wollen ja Gas geben. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle so an Heim und Herd wollen, ja. Das ist ja auch so ein Klischee. Es gibt ja sehr viele Frauen, denen ist ein beruflicher Aufstieg und auch ein gewisser Verdienst wichtig. Und die sollen sich eben nicht noch durch die inneren Bremsen zurückgehalten fühlen. Deswegen lautet der Untertitel auch, wie Frauen befreit ihre Karriere gestalten. Und damit meine ich frei von diesen inneren Bremsen. Und dann kann ich ja überhaupt erst überlegen, wenn ich mir das zugestehe, ja, ich darf Karriere machen, ja, ich darf vielleicht auch berufstätige Mutter sein. Erst wenn ich mir das innerlich zugestehe, kann ich ja erst planen und Schritte planen und kann mich gezielt auf Dinge bewerben und Dinge einfordern, die mir zustehen. Dann komme ich sozusagen erst aus meinem kleinen selber gebauten Käfig raus und kann dann erst befreit daran gehen zu sagen, okay, ich will die und die Position erreichen, was muss ich dafür machen?
Wie fängt das an? Der erste Schritt ist wahrscheinlich auch so irgendwie die Erkenntnis, dass ich auf der Bremse stehe, ne? Das ist wahrscheinlich elementar. Ja, okay.
Genau, das muss ich erstmal merken. Also ich habe das selber auch am eigenen Leib erlebt, wie alles, was ich in meinem Buch schreibe, alle Bremsen. Als ich zum Beispiel diese Sendung Maintower aufgebaut habe, da habe ich irgendwie gedacht, ja, ist doch logisch, dass ich da mal die Führung übernehme, weil es ist ja mein Baby. Und ich kannte es ja auch. Ich war aber noch nicht lange fest angestellt, erst ein Jahr oder so. Ich hatte noch keine Führungsposition gehabt. Aber irgendwie dachte ich, nee, mein Chef, der wird schon kommen und sagen, du wirst natürlich die Chefin. Nennt sich Tiara-Syndrom. Das heißt, wir Frauen warten gern drauf, dass jemand anerkennt, dass wir einen guten Job machen im Verborgenen und uns dann ein Krönchen aufsetzt und sagt, du bist so toll, dich mache ich jetzt mal zur Chefin oder dich befördere ich jetzt mal. Und so habe ich eigentlich darauf gewartet, dass jemand mit dem Krönchen kommt. Und dann habe ich so über den Flurfunk gehört, dass die Leute sich fragen, ach, wer wird denn eigentlich das Magazin mal leiten? Da habe ich gedacht, wie, wer soll das wohl leiten? Und das war sozusagen ein Aufruf für mich, jetzt mal den Hintern hochzukriegen. Und dann habe ich meinen Chef direkt darauf angesprochen. Und dann hat er gesagt, gut, dass du sagst, dann haben schon andere die Hand gehoben. Also es hätte mir wirklich passieren können, ja, wenn ich nicht danach gefragt hätte, auch bei meiner ersten Festanstellung. Da wollte ich fast nicht zusagen, weil eben meine Tochter noch klein war. Ich habe zu der Zeit freigearbeitet, die war 3 Jahre alt. Und ach, und kann ich das bringen? Und schadet das dem Kind? Also die ganze klassische Nummer. Und ich hätte beinahe abgesagt. Und dann kam halt damals mein Au-pair-Mädchen zu mir, die ist Inga und war aus Litauen, 20 Jahre alt. Und die kannte das natürlich nur so. Die war die ganze Woche in der Kinderkrippe und hat ihre Eltern nur am Wochenende gesehen. Und hat gesagt, sie zu mir hat, bin ich doch geworden, guter Mensch. Habe mich meine Eltern nur gesehen am Wochenende. Dann habe ich gedacht, oh klasse, jetzt muss die 20-Jährige dir erzählen, was Emanzipation heißt. Und habe daraufhin, das war auch wieder so ein Wach- und Weckruf, habe ich dann mich um diese Position offiziell beworben. Also dieses Warten und sich nicht bewerben, das ist ein großer Hemmschuh für Frauen. Und sowas kann natürlich ein Schritt sein, zu sagen, warum bewerbe ich mich jetzt nicht? Warum denke ich muss abwarten? Ah, weil es immer heißt, ein Mädchen drängelt sich nicht vor. Ja, kann ich doch nicht, verdiene ich doch nicht, ist doch gar nicht meine Kragengröße. Da lassen Frauen sehr viel liegen. aufgrund der Dinge, die ihnen eingeimpft wurden.
Das ist ein schönes Beispiel, was du da gerade anbringst, weil tatsächlich wir können von jemandem, der vielleicht eine Führungsstelle zu besetzen hat, nicht erwarten, dass er alles im Blick hat und wirklich alles sieht, was vielleicht jemand gemacht hat. Und dann kann eine negative Entscheidung noch nicht mal strukturell böse sein, sondern es ist einfach aus...
Nein, gar nicht.
Ja.
Die sehen es nicht. Und woher sollen sie es denn auch wissen? Die können einen ja auch nicht in die Köpfe gucken. Ach, die Ute will jetzt bestimmt mal in die nächste Position kommen. Es ist gut, wenn man das sagt, auch wenn es gar keine konkrete Bewerbung ist, aber vielleicht im Mitarbeitergespräch zu sagen, ich fühle mich durchaus auch in der Lage und habe auch den Wunsch, mehr Verantwortung zu übernehmen. Würde das gern machen, wenn sich die Gelegenheit dazu gibt, möchte gerne darauf hinarbeiten. Das sind so diese ersten Schritte.
Und man verliert nichts, ne? Das ist, weil, ich sag mal, wenn man es nicht sagt, hat man gar keine Chance. Und wenn man zumindest mal sagt, hallo, würde, dann ist man wenigstens in der Sichtbarkeit.
In der Sichtbarkeit, das ist eben ganz wichtig. Und dieses in der Unsichtbarkeit stecken bleiben, mein Gott, das ist tatsächlich so, als würde ich jetzt darauf warten, dass der Märchenprinz kommt mit seinem weißen Schimmel und mich auf sein Schloss heimführt. Er kommt halt nicht und im Berufsleben kommt er schon zweimal nicht. Und darauf müssen wir Frauen uns mehr einstellen und uns klar machen, dass es jetzt aber keine Schuld, dass wir keine Schuld daran haben, so zurückhaltend sein, sondern dass es uns eben auch als Verhaltensweise antrainiert wurde. Also uns selbst auch die Freiheit geben.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ute Jannik. Journalistin, dann hat sie Karriere in den Medien gemacht. Heute hilft sie Frauen bei der Gestaltung ihrer Karriere. Ute Jannik ist meine Gesprächspartnerin.
Als du deine Geschichte und all das, was du erlebt hast und das, was du weitergeben möchtest, niedergeschrieben hast, hast du da so ein Bild von einer Frau vor dir?
Ja, ich habe für den Vortrag ein Titelbild und das sieht man, das habe ich selber KI generiert. Ja, ich habe es geschafft. Da sieht man eine Frau in einem Cabrio sitzen und fährt so auf einer großen Straße auf eine Stadt zu und reißt die Arme so hoch. Und das hat mir gefallen als Bild, dieses Losfahren, Freiheit. Ja, ich bin mit auf der Straße, ich schleiche mich nicht auf Nebensträßchen rum und ich tue das mit einer gewissen Leichtigkeit und Stärke. Das war ein Bild, das ich da oft vor Augen hatte.
Hast du auf deinem Weg Frauen getroffen, die dich besonders inspiriert und beeindruckt haben?
Auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch durch meine, ja, natürlich auch schon Kolleginnen, die es anders gemacht haben, ja, die tatsächlich einen anderen Karriereweg gegangen sind, die mich da beeindruckt haben. Ich hatte auch eine ganz tolle Coachin eine Zeit lang, die, mit der ich an diesen inneren Bremsen auch gearbeitet habe und die für mich eine ganz tolle innere Haltung so gefunden hat, zu so einer Stärke und Größe und Selbstbewusstsein, aber dabei ganz ruhig. Und so haben mich immer wieder Frauen beeindruckt. Und jetzt, wo ich diese Coaching-Tätigkeit mache, ich mache auch 1:1-Coaching, also Lebens- und Business-Coaching für Frauen, die mir dann auch ihre Schicksale erzählen. Und da sind natürlich auch immer wieder Frauen dabei, die mich beeindrucken, die alles Mögliche gleichzeitig stemmen, die dann in schwierige Lebenssituationen geraten, aber eben auch dann wieder sagen, nee, jetzt hole ich mir mal einen Coachin und spreche das mal mit der. Also zu lernen, dass es auch Hilfe zu suchen, auch eine Strategie oder Unterstützung zu suchen, auch dass man sich das auch wert sein darf. Die Frauen beeindrucken mich. Und jetzt habe ich natürlich viele Frauen in verschiedenen Netzwerken kennengelernt, die auch in ähnlicher Weise aktiv sind. Eine Frau, die hat 4 Kinder, arbeitet in Vollzeit und schreibt da oft in LinkedIn drüber über ihre Erfahrungen. Und so stärken sich dann Frauen auch gegenseitig. Und das ist für mich immer eine große Inspiration. Weil man selbst denkt ja doch mal wieder, bist du auf dem richtigen Weg? Bist du nicht, hängst hier so die Manze raus? Ja, ist das überhaupt alles richtig? Und wenn dann Frauen kommen, die einen wieder bestärken und hören und sagen, nee, das ist schon der richtige Weg. Ich gehe ihn auch. Das gibt dann wieder viel Kraft.
Ja, und das ist, ich finde, man muss auf so viele Dinge hinweisen. Also du hast jetzt da die Frau, ich kenne auch viele, viele Menschen mit vielen Kindern. Das ist dann zum Beispiel eine Vollkatastrophe, wenn du ja wenige Minuten vor 8 erfährst, der Kindergarten wird heute geschlossen. Die Kindertagesstätte ist nicht da, furchtbar. Weil wegen Krankheit. Das heißt, das sind natürlich Bausteine, die wirklich wichtig sind, damit es funktioniert. Das heißt, du musst dich darauf verlassen, dass die Betreuungseinrichtungen funktionieren.
Und dass sie lange genug aufhaben. Das ist zum Beispiel in anderen Ländern, skandinavischen Ländern, sind die nicht um 4 Uhr zu, sondern halt bis abends, wenn berufstätige Frauen von der Arbeit kommen können, damit du sie auch gut aufgehoben weißt. Das heißt, da könnte man ganz andere Rahmenbedingungen schaffen. Ich habe da auch drunter gelitten, weil damals, bevor meine Tochter, nein, als meine Tochter noch im Hort war, der hat auch um 4 geschlossen. Ja. Dann hat er später die Öffnungszeiten erhöht, dann ging es länger. Dann war meine Tochter aber 2 Stunden lang das einzige Kind, was noch da war. Das war auch eine unangenehme Situation. Und dann habe ich noch eine junge Studentin quasi als Halbzeit-Tagesmutter engagiert, die dann hat meine Tochter vom Hort abgeholt und dann gewartet, bis mein Mann oder ich nach Hause kam. Also für Konstruktionen, und das liegt ja immer an den Frauen, sich um diese Sachen zu kümmern. Deswegen finde ich, die Familienpolitik muss da sehr viel machen. Man kann auch nicht sagen, liebe Frauen, lasst es mit der Teilzeit, geht wieder voll arbeiten und gleichzeitig fehlen 300.000 Kita-Plätze. Das ist halt eine völlig verkürzte Politik. Und das ist auch was mich aufregt, wo ich sage, da ist es auch wichtig, politisch aktiv zu sein und nicht zu sagen, na ja, es ist halt so, wir Frauen leben halt immer schon und das ist unsere Natur, sondern das auch zu sehen, dass das auch tatsächlich ein Einfluss, ein konservativer Einfluss ist in der Familienpolitik, die Frauen dann doch zu Hause zu halten. Nein, die Wirtschaft hätte sie gerne oft, aber der Staat hätte sie nicht unbedingt gerne oft, weil sie machen die ganze Pflegearbeit.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ute Jannik. Ich spreche mit Ute Jannik, sie ist meine Gesprächspartnerin und kümmert sich um die Karriere von Frauen. Und wir waren gerade bei den Bildungseinrichtungen, insbesondere bei den Kindertagesstätten in unserem Gespräch.
Natürlich funktionieren wahrscheinlich die Einrichtungen weitestgehend irgendwie schon, aber wenn das wichtige Meeting um 17 Uhr angesetzt wird, dann kann es nicht sein, dass man in Stress gerät, um zu organisieren, dass man daran teilnehmen kann.
Es gibt auch Firmen, die eine sehr familienfreundliche Politik fahren und da heißt es zum Beispiel kein Meeting nach 16 Uhr. Komischerweise gehen die nicht kaputt, die Firmen. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von Kriterien für Familienfreundlichkeit, ja, auch eben Homeoffice zu ermöglichen, Unterstützung zu leisten mit jemand, der kurzfristig einspringt, ne, wenn der Hort schließt. Und da haben Firmen ganz viele Möglichkeiten. Sie schreiben sich auch viel in ihre Grundsatzpapiere rein. Es wird nur oft nicht so gelebt. Und wenn du merkst, es nimmt kein Mensch in Anspruch außer mir, dann lässt es auch wieder. Also die Firmenkultur muss tatsächlich familienfreundlich sein. Und ich sage immer für Frauen und Männer. Ich möchte gern, dass auch die Männer sagen, mein Kind ist im Kindergarten von der Schaukel gefallen, jetzt fahre ich los. Fangt es bitte auf im Team. Und nicht immer nur die Frauen. Wäre doch viel entspannter für alle. Die Männer würden mehr mitkriegen, wie ihre Kinder aufwachsen. Die Frauen hätten nicht diesen dauernden Mental Load, diese psychische Belastung, alles zu organisieren. Familie, Job, Einkäufe, Kinder, Hausaufgaben, Wäsche. Ich stelle mir das viel entspannter vor.
Und mir gefällt diese Idee sogar besser, weil ich glaube, es fällt Unternehmerinnen und Unternehmern deutlich einfacher, solche Dinge zu schaffen, als wahrscheinlich, bis wir sie im politischen Rahmen sehen.
Ja, und ich glaube, dann kämen auch die Forderungen mehr. Ja, wenn du jetzt wirklich selbstbewusst einforderst, dass es Kinderbetreuung gibt. Und wenn es nicht, es wird bei uns so individualisiert, so ist dein Problem, liebe Mutter. Und wenn das aber nicht der Fall wäre, sondern wenn das auch als eine tatsächliche staatliche Aufgabe betrachtet würde, da Rahmenbedingungen zu schaffen, die das ermöglichen, meine ich, da würde die Politik auch reagieren. Aber solange wir in unserer selbstgeschaffenen Käfig irgendwie bleiben, es ist ja leicht, mit uns umzugehen. Weil wir dann halt mal, wie sieht die neueste Reform vor, dass Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, weniger Rente kriegen. Ja, hallo, die übernehmen doch sowieso schon ganz viele Aufgaben, die sonst der Staat übernehmen müsste. Und das sind halt wieder ganz überwiegend die Frauen. Also das passt alles überhaupt nicht zusammen.
Ja, es ist tatsächlich, man merkt es ja auch, dass im Prinzip auch Kinder, also normalerweise müssten ja Menschen begünstigt werden in der Rente, die Kinder haben. Das fehlt ja auch dieser Hebel letztendlich. Und ich sage es bewusst so rum, ich möchte gar nicht andere benachteiligen, sondern sie müssen eigentlich begünstigt werden.
Ich meine, es ist ja auch kein Wunder, dass die deutschen Frauen immer weniger Kinder kriegen. Das wird dann groß bejammert, vielleicht noch so, als wären das so Luxus-Ladies, die sich nur schön machen wollen, ja, und nachmittags schon ihren Prosecco trinken. Aber das ist ja nicht der Fall. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind halt so, dass die Frauen irgendwie auch in die Teilzeit gedrängt werden. Und da muss man tatsächlich auch am System was ändern. Und ich versuche darauf hinzuarbeiten, dass sich was am System ändert, dass aber auch die Frauen sich ändern und sich aus diesen ja, sich von diesen Bremsen lösen können, damit sie eben auch selbstbewusst was einfordern. Weil sonst wüsste ich gar nicht, wie das, sonst wüsste ich gar nicht, wie es funktionieren soll. Das ist meine Hoffnung.
Runter von der Bremse. Wer sollte dein Buch gelesen haben?
Alle. Alle Menschen dieser Welt. Nein, natürlich Frauen. Frauen im Beruf. Frauen, sie müssen nicht im Einstieg in den Beruf sein. Sie können auch schon älter sein, weil das so ein Arbeitsleben dauert ja lange. Und es ist ja ganz toll, wenn man auch noch in mittleren Jahren was verändert. Und mehr Einschränkungen. Frauen, die an Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind. Weil es ist ja kein klassischer Karriereratgeber. Es gibt ja, gibt auch ganz viele Parts, die sich eben mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Frauen vielleicht, die auch einfach eine spannende Geschichte von einer Führungsfrau hören wollen und ob sie von der was lernen können. Ich sehe da ein breites Spektrum. Und wenn es der eine oder andere Mann liest, damit er weiß, wie Frauen ticken, das wäre doch auch schön.
Wir können aus Geschichten immer lernen, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir beobachten, wenn wir andere Menschen verfolgen und jeder hat etwas, was er weitergeben kann, deswegen absolut korrekt. Und jetzt sag mir noch, was für eine Verbindung hast du zu Ruth Moschner?
Also Feminismus heißt ja nicht, dass man mehr will als die Männer, sondern...
Nein, es geht um Gleichberechtigung, genau. Ja, das ist, man merkt natürlich schon, dass diese Veränderung im Gang ist, weil es gibt ja also immer mehr Männer, die auch tatsächlich Elternzeit nehmen, aber das ist die große Einschränkung, es ist dann in der Regel, es sind diese 3 Monate oder diese 2 Monate und der große Block ist tatsächlich bei den Frauen, ja.
Ist es, aber das hat natürlich auch politische Gründe, weil in Schweden ist es zum Beispiel so, wenn du dann als Vater nicht einen bestimmten Satz an Elternzeit nimmst, dann verlierst du den Anspruch. Das heißt, in dieser Zeit könntest du auch zu Hause bleiben, dich um dein Kind kümmern und kriegst aber kein Geld dafür. So. Und das führt natürlich dazu, dass die Männer die Elternzeit auch nehmen. Und dann führt es auch zu einer gesellschaftlichen Normalität. Dann wird es eben einfach irgendwann normal. Und das spielt natürlich eine große Rolle. Ja, wenn, solange, es nehmen tatsächlich nur die Hälfte der Männer Elternzeit in Deutschland. Und von denen die meisten nur diese üblichen 2 Monate. Wenn es aber mal wirklich gleich verteilt wäre, dann hätte ja auch der Arbeitgeber, wenn er einen jungen Mann einstellt, dasselbe Risiko, dass der in Elternzeit geht, wie bei einer Frau. Das heißt, diese sagen, nee, die ist 28, hat jetzt einen festen Partner und will hier festangestellt werden, die kriegt doch demnächst Kinder. Das wäre dann bei Männern genauso. Das heißt, es würde Frauen wieder einen großen Nachteil beim Einstieg ins Erwerbsleben oder überhaupt bei der Berufstätigkeit nehmen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ute Jannik. Wie Frauen befreit ihre Karriere gestalten, das treibt Ute Jannik um. Darüber haben wir gesprochen und gerade waren wir ja insgesamt bei der Situation, die wir in unserer Gesellschaft haben.
Das heißt, wir haben hier so ein Gemisch, sage ich mal. Deswegen dauert es dann vielleicht noch 23 Jahre oder was? So ein Gemisch aus den politischen Rahmenbedingungen, der Erziehung, ja. Irgendwelchen Klischees, die in uns haften, aber jetzt wollen wir ja nicht jammern, sondern das heißt, es fängt immer, glaube ich, bei jedem selbst an. Das heißt, tatsächlich das, was du dann vielleicht auch machst, Frauen an die Hand nehmen und ihnen das Werkzeug zu geben, dass sie halt den ersten Schritt machen, dass schon mal Dinge anders laufen.
Ja, und dass sie ihre inneren Bremsen loslassen können. Weil wenn die mich auch noch hindern und wie du sagst, dieses Gemisch, all diese Faktoren, also politische Rahmenbedingungen, Sozialisation, die gehen so eine Art unheilige Allianz ein. Das heißt, die verstärken sich gegenseitig. Und das ist natürlich ein totaler Hemmschuh. Und für mich liegt eine Lösung nur da drin, auf Dauer, dass Frauen auch in Führungspositionen kommen, dass sie auch Entscheiderinnen werden. Weil wenn du Entscheiderin bist, kannst du ja Dinge anders entscheiden, als es vielleicht ein Mann tun würde. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir Frauen uns eben nicht raushalten, sondern sagen, natürlich überlasse ich es immer einer Frau, wenn du 3 Kinder hast, das ist wirklich einfach too much, dann Fulltime zu arbeiten, obwohl es das auch gibt. Aber generell so dieses Bestreben zu haben, nein, ich will auch an den Entscheiderinnen-Tisch. Weil dann kann ich mithelfen, andere Entscheidungen zu treffen oder dafür sorgen. Und es gibt so in Meetings zum Beispiel oder in Vorständen gibt es so diese Vorstellung, 30% sind so ein Schwellenwert. Wenn du irgendwo 30% Frauen mindestens hast, in Meetings und so weiter, dann kippt diese starke männliche Dominanz. Das heißt, die Frauen kommen dann auch erst richtig zu Wort und werden richtig gehört. Und Mensch, ja, aber wir haben noch nicht mal in Führungspositionen 30% Frauen.
Also es gibt noch einiges zu tun. Runter von der Bremse ist dann auch der Titel zu deinem Buch geworden, weil das halt ein schönes Bild ist. Also nicht, ist ja noch nicht mal Gas geben, sondern es ist einfach nicht ausbremsen, ne? Gas geben wäre ja nochmal was ganz anderes.
Ja, genau. Und viele Frauen wollen ja Gas geben. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle so an Heim und Herd wollen, ja. Das ist ja auch so ein Klischee. Es gibt ja sehr viele Frauen, denen ist ein beruflicher Aufstieg und auch ein gewisser Verdienst wichtig. Und die sollen sich eben nicht noch durch die inneren Bremsen zurückgehalten fühlen. Deswegen lautet der Untertitel auch, wie Frauen befreit ihre Karriere gestalten. Und damit meine ich frei von diesen inneren Bremsen. Und dann kann ich ja überhaupt erst überlegen, wenn ich mir das zugestehe, ja, ich darf Karriere machen, ja, ich darf vielleicht auch berufstätige Mutter sein. Erst wenn ich mir das innerlich zugestehe, kann ich ja erst planen und Schritte planen und kann mich gezielt auf Dinge bewerben und Dinge einfordern, die mir zustehen. Dann komme ich sozusagen erst aus meinem kleinen selber gebauten Käfig raus und kann dann erst befreit daran gehen zu sagen, okay, ich will die und die Position erreichen, was muss ich dafür machen?
Wie fängt das an? Der erste Schritt ist wahrscheinlich auch so irgendwie die Erkenntnis, dass ich auf der Bremse stehe, ne? Das ist wahrscheinlich elementar. Ja, okay.
Genau, das muss ich erstmal merken. Also ich habe das selber auch am eigenen Leib erlebt, wie alles, was ich in meinem Buch schreibe, alle Bremsen. Als ich zum Beispiel diese Sendung Mein Tower aufgebaut habe, da habe ich irgendwie gedacht, ja, ist doch logisch, dass ich da mal die Führung übernehme, weil es ist ja mein Baby. Und ich kannte es ja auch. Ich war aber noch nicht lange fest angestellt, erst ein Jahr oder so. Ich hatte noch keine Führungsposition gehabt. Aber irgendwie dachte ich, nee, mein Chef, der wird schon kommen und sagen, du wirst natürlich die Chefin. Nennt sich Tiara-Syndrom. Das heißt, wir Frauen warten gern drauf, dass jemand anerkennt, dass wir einen guten Job machen, im Verborgenen und uns an ein Krönchen aufsetzt und sagt, du bist so toll, dich mache ich jetzt mal zur Chefin oder dich befördere ich jetzt mal. Und so habe ich eigentlich darauf gewartet, dass jemand mit dem Krönchen kommt. Und dann habe ich so über den Flurfunk gehört, dass die Leute sich fragen, ach, wer wird denn eigentlich das Magazin mal leiten?
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.